Hallo meine lieben Live-People, da bin ich wieder mit meiner Präsenz, nicht nur mit meiner Stimme, sondern auch dem Avatar, der dazugehört. Ich möchte mit euch mal heute nicht über Gaming sprechen, sondern das, was über Bildschirme und Kinoleinwände aktuell läuft im Dezember, denn wir haben ja zwei sehr hochgehypte Premieren vor uns, nämlich Fallout Staffel 2 und Avatar 3 Fire and Ash. Und ich war tatsächlich, wie der Zufall es will, in beiden Premieren, beziehungsweise das eine habe ich im Kino gesehen, das andere dazu hatte ich einen Screener-Zugang, und das Lustige ist, beide haben sich dafür entschieden, dass beide heute deren Embargo fällt, und da dachte ich mir, bevor ich zwei einzelne Videos mache, mache ich lieber ein Video, wo ich über beide Sachen spreche. Diese Mediensachen sind sehr gehypt, diese Mediensachen hatten hohe Erwartungen und diese Mediensachen haben mich irgendwie gleichermaßen enttäuscht. Ich würde sagen, wir starten mit Avatar 3, und wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr gleich zu Fallout 2 skippen, und wenn euch Fallout 2 nicht skippt, dann könnt ihr quasi nach Avatar 3 das Video ausmachen, entscheidet selbst, wie ihr das gerne handhaben möchtet. Reden wir mal kurz über Avatar Fire and Ash von James Cameron, der nach einer langen, langen Phase der Ruhe, des Schweigens zwischen Teil 1 und 2 kann der die Teile jetzt halt relativ schnell hintereinander raushauen. Avatar 2 The Way of Water kam raus und jetzt ist es eben der dritte Teil. Wir werden wieder in das Universum von Pandora eingeladen von James Cameron, dieser 3D-Porno. Und ich muss sagen, Teil 1 meinetwegen Pocahontas in modern. Es ist ein Film, den muss man im Kino sehen. Es ist ein Film, da sollte man die 3D-Effekte sehen. Es ist ein Film, den sollte man so konsumieren. Dieser Film ist nicht anderweitig schaubar und es ist auch wirklich was fürs Auge. Die Handlung ist eher zu vernachlässigen, aber sie funktioniert. In Teil 2 haben wir so eine Wasserdokumentation. Auch das ist optisch sehr beeindruckend. Storytechnisch werden hier auf jeden Fall interessante Pfade aufgemacht, jetzt eben mit den Kindern der Sully, ist eben nicht mehr mit Jack, der jetzt auch weiter in den Hintergrund gerät. Allgemein kommen sehr viele Personen jetzt noch dazu und damit hat jede Person auch ihre eigene Screentime. Man merkt so ein bisschen, dass manche Figur vernachlässigt wird, andere ist darauf ausgelegt, mehr im Zentrum zu stehen, und wir haben mal wieder einen nicht recycelten Bösewicht, sondern einen geklonten Bösewicht, der wieder zurückkehrt, und The Way of Water hat uns auch wieder neue Sachen präsentiert auf Pandora. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, diese Filme sind auch so ein bisschen ein Werbefilm, um halt zu zeigen, oh, wie cool ist Pandora eigentlich, wie ist das eigentlich mit den Na'vi, wie ist das eigentlich mit den bösen Menschen, welche Völker gibt es noch auf Pandora, was gibt's für Bräuche, was gibt's für Effekte, und jetzt haben wir quasi nach dem Erdevolk haben wir jetzt das Wasservolk kennengelernt in Teil 2, und es hatte sich auch so ein bisschen ein Muster wieder abgezeichnet. Ja, wir haben so anfängliche Probleme und dann mündet alles wieder in eine Endschlacht. Das hatten wir. Das fühlte sich aber auch es fühlte sich okay an, weil es tatsächlich auch noch ein paar Überraschungen gab und auch tatsächlich ein paar tragische Verluste. Teil 2 hatte seinen eigenen Stil, seinen eigenen Geschmack. Dieses Ding war einem trotzdem so ein bisschen schuldig. Warum habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben, mir das im Kino anzugucken? Denn hätte man theoretisch auch den Ton deaktivieren können, hätte es ausgereicht, nur die Bilder zu sehen. Darüber lässt sich streiten und darüber kann man auch argumentieren, ist die Story genauso stark wie dasjenige, was wir auf dem Bildschirm zu sehen bekommen? Das ist eine wichtige Frage. Ich finde, in Teil 2 ist auf jeden Fall, sind die Versprechen eingelöst worden. Teil 3 wiederum. Willkommen dazu. Fire and Ash. Dieser Konflikt zwischen den Na'vi und den Menschen hat sich immer noch nicht ganz geklärt. Letztendlich ist auch die Frage, wie lange soll das noch gut gehen? Es gibt neue Probleme, die Sullys dazu zwingen, nochmal ihren Standort zu verlassen. Und dann kommt eine neue Partei damit rein, nämlich das sogenannte Aschevolk. Also jetzt die dritte Fraktion auf Pandora, der Na'vi. Ein Na'vi-Volk, das halt vor allem mit Feuer arbeitet, mit Feuer kämpft. Und die kommen da jetzt auch mit rein. Und der Feind meines Feindes ist tatsächlich mein Freund. Und deswegen kommt es dazu, dass hier die Menschen mit dem Aschevolk zusammenarbeiten, um eben Jake Sully wieder einmal anzugreifen, um Jake Sully mal wieder allen zu fangen, diesen Roadrunner, den die irgendwie nie zu schnappen bekommen. Und ich finde, so erstes und zweites Drittel des Films finde ich, dass dieser Teil der düsterste Teil der gesamten Reihe ist. Ich finde, es wird konsequent durchgespielt. Alle Aktionen haben eben Konsequenzen. Und es ist doch etwas, was Jake Sully nicht ewig durchhalten muss. Und ich finde, ich bekomme genügend geboten. Ich finde vor allem dieses erste Mini-Finale, das der Film am Anfang hat, das lebt davon, dass es sehr schnell kommt und dass sehr, sehr schnell Twist auf Twist auf Twist auf Twist folgt, Situationen neu gelöst werden müssen und da bleibt einem kaum Luft zum Atmen. Dann geht es in so eine ruhige Phase, die dann wieder allerlei Fragen stellt, was sind wir bereit zu tun, um zu gewinnen, wie retten wir Pandora. Die Phase ist so ein bisschen langatmig. Ich finde, nichtsdestotrotz mündet das Ganze in Situationen, wo man denkt, okay, das hätte ich jetzt nicht zugetraut, dass das in einem Avatar-Film passiert. Vor allem, was ist notwendig, um zu überleben, was ist notwendig, um zu gewinnen. Und zwar, dass Helden nicht nur Heldenhaftes tun dürfen, sondern auch wirklich sehr, sehr schwierige Entscheidungen treffen müssen, bis dieser Film dann komplett verlandet, meine ich. Das ist grausam. Das ist richtig schlimm. Dieses letzte Drittel räumt alles ab, was zuvor ganz toll aufgebaut worden ist. Cameron will 5 Filme machen. Und das ist der Grund, warum handlungstechnisch in den einzelnen Filmen nicht viel passieren kann und auch darf. Zumal hier nicht viel Handlung vorrätig ist. Teil 2 hatte so ein bisschen aufgemacht, was sind eigentlich die Stories, was sind die Kampagnen der Kinder der Sullys. So, in Teil 2 wird eigentlich quasi jedes Kampagne der Kinder aufgelöst, kommt zu einem Abschluss. Gefahren, die letztendlich angedeutet worden sind, wurden nicht eingesetzt und wir befinden uns jetzt quasi in einer recycelten Endschlacht am Ende von Teil 3. Und das, also wenn ich die ersten 2 Stunden total gefesselt war und auch dankbar dafür war und dachte mir, oh Gott, krass, danke, dass du konsequent bist, danke, dass du dich traust, düster zu werden, fand ich diese Endschlacht wirklich ganz, ganz furchtbare Scheiße. Wirklich jeder hatte irgendwie, jede Figur hat hier gerade ihre düstere Phase und dann sind doch alles wieder irgendwie Actionfiguren, die so austauschen, Sprüche abfeuern wie: Lasst uns kämpfen, um zu überleben müssen wir kämpfen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen unsere Regeln missachten, wir müssen zusammen, und das wiederholt sich so und dann denkst du so, oh, das ist so austauschbar, das ist so furchtbar und dann ist es auch so ein bisschen, man kennt mittlerweile James Camerons Art und Weise, wie er Schlachten designt, nämlich hier kommen 5 Szenen, in denen die Navi alles kaputt machen und dann kommen 5 Szenen, in denen die Menschen alles kaputt machen und dann kommen wieder 3 Szenen und es ist wirklich so, jede Szene, wie auf so einer Waage, wird halt links und rechts immer alles so richtig platziert, ne, damit so ein Spannungsbogen erzeugt wird in der Schlacht und dann kommt es auch wieder zu einem recycelten Endkampf, der so auch schon mal auf dem Schiff stattgefunden hat. Hier findet er jetzt auf schwebenden Inseln statt und einfach so offensichtlich, was passieren wird und das ist dann so ein bisschen, ich fühle mich so in der letzten Drittel so ein bisschen verarscht, so nach Motto, es darf keine zu großartige Entwicklung stattfinden, am Ende muss alles wieder auf Null gesetzt werden, damit wir weitermachen können mit Teil 3, hier darf nichts abgeschlossen werden und wir müssen halt wieder, es muss halt wieder eine Endschlacht geben. Das ist beim dritten Mal wirklich sad. Das ist beim dritten Mal wirklich langweilig. Das ist beim dritten Mal wirklich so, ja. Dann sind wir leider wieder Marvel Universe angekommen und ich kann nichts darauf fühlen, was auf dem Bildschirm passiert. Ich sehe zwar, aber ich denke mir halt meinen Teil, dass da gerade Budget ausgegeben wird und mehr kann ich da auch gar nicht empfinden. Und ich bin damit auch weniger optimistisch auf Teil 4 und 5, weil das, was die Reihe mir jetzt mal wirklich schuldet, eine Entwicklung, die werde ich vielleicht erst in Teil 5 erleben und Teil 4 wird wieder nur so ein Zwischenteil sein. Teil 3 hat jetzt eine neue Fraktion eingeführt und Teil 3, jeder hatte mal seine düstere Phase für 10 Minuten und das ist der Impact von Teil 3. Und ich finde, gerade am Anfang habt ihr neue Szenen und ich finde auch gerade, was Quadridge angeht, also den Antagonisten der Menschen, der hier so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Aschevolk liebäugelt, so ein bisschen in deren Riten. Wir haben auch hier eine 10-Minuten-Ali-Sequenz, wo dieses Volk so ein bisschen vorgestellt wird. Danach sind das auch absolut austauschbare Feinde und Einheiten. Diese 10 Minuten habe ich gefühlt, aber dafür 3 Stunden in einem Kinosessel zu sitzen, ich weiß es nicht. Also ihr sitzt zu lange in diesem Film. Also den Impact, die großen Szenen lassen sich auf, ich könnte euch 40 Minuten zusammenschneiden und das ist der gesamte krasse Film und der Rest daran hängt halt irgendwie auch dran. Ich finde, innerhalb dieser 3 Stunden wurde so gut wie gar nichts erzählt. Da rücken diese tollen Szenen krass in den Hintergrund und der Rest ist halt einfach Füllmaterial und Actionschlacht und piu, 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 bum, bum. Das ist Avatar 3, Fire and Ash und Fire and Ash, das trifft's eigentlich, Fire for the Ash, das ist so ein bisschen, Nee, reden wir mal ganz kurz über Fallout Staffel 2. Ich habe diverse Folgen jetzt vorab sehen dürfen, bis wir jetzt natürlich alle anderen jetzt so einen wöchentlichen Rhythmus bekommen werden, eine Folge pro Woche. Ich hatte diverse Schwierigkeiten mit Fallout Staffel 1, weil die Serie könnt ihr je nach Folge, also je nach Folgenfortschritt unterschiedlich bewerten. Wenn ihr die ersten beiden Folgen seht, ist das für sich ein eigentlich abgeschlossener, faszinierender Film. Nach diesen zwei Folgen, die zwei weiteren, denkt ihr, okay, es ist sehr absurd, was ich zu sehen bekomme, aber ich fühle es. Das ist definitiv Fallout. Und die letzten vier Folgen ruinieren dann alles, weil drei Folgen lang sich damit beschäftigt wird, möglichst viel abzuschweifen, möglichst viel abzuweichen und irgendwas zu zeigen, was unsere Heldinnen und unsere Figuren davon abhält, zum Finale zu kommen. Und dann ist diese letzte Folge so ein bisschen in so einer Bringschuld. Oh, wir haben die ganzen Fragen, die wir jetzt aufgemacht haben, die ganzen Konflikte müssen wir jetzt ganz, ganz schnell beenden. Und dann wird dafür gesorgt, dass zumindest 60% richtig schlecht beantwortet werden und 40% noch auf Staffel 2 ausgelagert werden. Und dann viele Fans auch gesagt haben, ja, das wird auf jeden Fall in Staffel 2 erklärt werden. Von den Dingen, die ich in Staffel 1 gesehen habe, bin ich mir dessen ganz sicher, dass die darauf hoffen, dass wir das vergessen haben. Oder dass sie es einfach irgendwie erfüllen werden, aber nicht zufriedenstellend. Es stellt sich die Frage, ist ein Open-World-Spiel wie Fallout verfilmbar oder in eine Serie zu gießen? Und ich sage, schwierig. Das hat nichts damit zu tun, dass man den Humor nicht trifft. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man die Figur nicht trifft. Ich finde, Handlung ist sehr schwierig zu treffen, weil so wie man Fallout spielt, so kann man Fallout nicht verfilmen. Da ist es deutlich leichter, Last of Us zu verfilmen, weil die Story einfach stringent und logisch und nachvollziehbar ist. Aber in Fallout haben wir ja keine zusammenhängende Geschichte, wenn wir das spielen. Und das zeigt sich auch, wenn wir das als Serie rausbringen, dass das absolut nicht funktioniert. Und so habt ihr so ein bisschen, dass all diese Elemente drin sind, aber letztendlich auch wie so eine Fanfiction wirken. Und wenn dann der Darsteller des Ghouls sagt, die Serie ist nicht dazu da, um Fans zufriedenzustellen, sage ich, doch. Weil sonst würde man sich nicht die Mühe machen, all diese Schauplätze eins zu eins abzubilden und so viel Fanservice auf einmal zu liefern. Es ist die Frage, ob man wirklich eine interessante Verfilmung hat, nur weil man auf die vage 90 Anspielungen serviert. Das ist das Gleiche beim Mario-Film. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, ist es hier erforderlich, irgendeine interessante Geschichte zu erzählen? Nein, Super Mario hat noch nie eine interessante Geschichte gehabt. Und da ist es natürlich einfach nur eine Anspielungshochburg. Ich habe davon nicht viel erwartet. Und für einen Film, den man auf einem Langstrecken Flug im Flugzeug guckt, ist es vollkommen okay, wenn man sowieso gerade nicht einschlafen kann. Fallout wiederum. Ich finde, es ist Fanservice definitiv. Also ich erkenne Dinge wieder aus dem Spiel. Ich erlebe keine spannende Handlung, weil sie nach der zweiten Folge abrupt abbricht und dann die Story immer nur damit beschäftigt ist, so ein bisschen nicht Monster of the Week, aber irgendwie World of the Week oder Quest of the Week. Es gibt eine Haupthandlung, aber die wird halt nicht lange Zeit verfolgt, sondern es gibt wieder irgendeine Ablenkung und dann wird sich die gesamte Folge mit dieser Ablenkung beschäftigt und die Ablenkung wiederum ist super langweilig. Und ja, sie ist Fallout originaltreu, aber es ist keine spannende Serie und deswegen finde ich das komisch zu behaupten, es werde nicht für die Fans gemacht, weil die sind eigentlich die einzigen, die verstehen, was auf dem Bildschirm passiert. Und als Nicht-Fallout-Fan denke ich mir, ich habe keine Ahnung, was ich da zu sehen bekomme. Und das reine, oh cool, es gibt so kuriose Dinge, die miteinander verschachtelt werden, weiß ich nicht, ob das reicht. Also ich finde es dann auf der Seite auch nicht glaubwürdig, sondern einfach nur so ein Kasperle-Theater, karnevalistisch. Irgendwie läuft 1950er Musik und dann gibt's eine Actionsequenz und dann hat der Ghoul wieder so flotte Sprüche drauf. Es ist so, also das sind so Szenen, die dreht man für einen coolen Trailer, aber wenn man die dann wirklich so hintereinander dann sieht, ist es so ein bisschen komisch, zumal es gibt unglaublich viele Figuren in Fallout und jede kriegt wieder Screentime und dann haben wir das Game of Thrones Problem, dass jedes Mal, wenn eine Figur gezeigt wird, dann 10 Minuten passiert in der Handlung halt nicht viel. Ergo haben wir jetzt 10 Handlungen hintereinander, gefühlte 10, in denen es nicht weitergegangen ist, aber Hauptsache, wir können halt immer wieder durchwechseln. Das ist schwierig. Was ich von Fallout Staffel 2 zu sehen bekommen habe, geht genauso weiter. Geht genauso weiter wie in Staffel 1. wir haben Dinge, die mit Fallout zusammenhängen, aber ich bekomme keine tolle Serie zu sehen. Und es ist absolut langweilig, was ich dort zu sehen bekomme. Nee, irgendwann ist es für mich so ein Trinkspiel, dass ich halt die ganzen Anspielungen aufzählen kann, aber sind sie jetzt richtig gut verwandelt worden? Nö. Passiert auf dem Bildschirm irgendwas super Spannendes, was nachvollziehbar ist? Oder ist es jetzt wieder cringy Fallout-Humor, weil es passiert, weil es ja Fallout-originaltreu ist? Es ist nicht so originaltreu, weil hier Dinge auch einfach so zurechtgedeichselt werden, damit sie passen. Und dann ist es wiederum, weil es halt wie Fallout sein muss, irgendwie keine spannende Geschichte. Die Szenen sind zu kurz. Die Szenen sind ja bestimmt super, super weird und so, kurios und so, aber das reicht nicht aus. Es wird nichts aufgebaut und alles, was aufgebaut wird, ist sowieso wieder 10 Minuten später irrelevant. Nee, ich habe das Gefühl, eine Sitcom zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass da ganz viel passiert auf dem Bildschirm, nicht miteinander zusammenhängt, aber ja, das haben wir alles aus Fallout und nee, ich weiß nicht, was die Zielgruppe hier ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich bin schockiert, weil wenn Leute das schreiben, ja, das ist genauso wie in Fallout. Tabellarisch kann ich dir auf jeden Fall Ähnlichkeiten aufzählen. Aber so, ich glaube auch, dass der Vibe getroffen wird. Aber das hat dann für mich mehr so eine Meme-Kultur. Das hat dann für mich mehr so ein jede Szene fühlt sich so an, als sei sie Fallout, aber ich habe keine zusammenhängende Story. Ich habe auch nichts, was irgendwie interessant ist. Und ich spüre die Guten nicht, ich spüre die Bösen nicht. Und ich weiß jetzt wieder, es wird keine Haupthandlung verfolgt, weil wir jetzt erstmal damit wir werden jetzt erstmal 8 Folgen damit beschäftigt sein, irgendwas anderes zu erzählen. Da ist halt vieles drin, um es drin zu sein. Und das finde ich halt super schade. Und da hätte ich gesagt, weniger ist mehr. Beschäftige dich vielleicht mal mit einer Szene länger. Lass sie mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten länger sein, damit du nicht 8 Szenen drin hast, die allesamt so ein zusammengekleistertes Ding, was ganz, ganz schnell Emotionen wecken soll und irgendwie cringy, cringe und humorvoll ist. Und nee. Die ist weder für Fans noch für Nicht-Fans gemacht und Leute, die sich darüber freuen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, was diese Serie jetzt so viel besser als Marvel oder Avatar. Es hat eine geile Ausgangslage, es hat eine geile Basis, das definitiv. Die Serie ist nicht gut, weil die Spiele gut sind. Das reicht ehrlich gesagt für mich nicht. Also ich finde, genauso wie man Dune nicht verfilmen konnte, so ist es auch, dass Fallout würde ich auch eher noch in ein Serienkonzept stecken als in ein Filmkonzept, aber dann würde ich da, glaube ich, eher mit Kurzgeschichten arbeiten, die für sich selbst funktionieren. Aber dann habe ich zumindest eine Stunde lang, dass ich mich auf eine Sache konzentrieren konnte, anstatt dass wir jetzt 6 verschiedene Geschichten gleichzeitig haben, die allesamt zu wenig Screentime haben, um irgendwas Spannendes erzählen zu dürfen. Also, ne, Anspielungen aufzählen und gucken, wie es weitergeht und ist das kanongetreu und wen interessiert es eigentlich? Jedes Mal, wenn irgendwas kritisiert wird, dann ist es wieder eine Fanserie und jedes Mal, wenn es wieder kritisiert wird, ist es wieder keine Fanserie. Diese Serie hat keine Ahnung, was sie eigentlich sein will und es ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass mit der Vorlage respektvoll umgegangen wird und respektvoll umgehen heißt nicht, dass Schauplätze originalgetreu sind. Das ist halt wirklich nur so ein. Und dann kann man mir nicht erzählen, dass sie nicht für Fans gemacht sei. Das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Nee, das sind meine Meinungen zu Fire and Ass und Fallout Staffel 2. Schnell runtergebrettert, was ich dazu denke, was ich dazu fühle, was ich dazu empfinde. Nicht viel. Viel Spaß damit, wenn ihr mehr Spaß damit habt als ich. Ich mache dann mal weiter und schaue mir bessere Sachen an. In Life Does Remembrance This Chaos. Haut rein. Tschüss.